Genialste Nachricht, die du hören müsstest, damit der Tag perfekt wird. Ich nehme an, das ist vielleicht etwas, was du gerade nicht auf den Zettel hast schreiben lassen, weil es vielleicht so privat ist, weil es zu intim ist. Aber ich möchte gerne für dich beten. Jesus, danke dafür, dass du König bist, dass du gute Nachrichten für uns hast und dass du vor allem auch in unsere Situation reingehst. Danke, dass du ganz nah an unserem Leben dran bist. Danke, dass du derjenige bist, der Möglichkeiten hat. Danke, dass du derjenige bist, der Wege sieht. Und wir wollen dir unsere Situation, das, was uns bewegt, da, wo wir uns gute Nachrichten wünschen, dir geben, dir anvertrauen und von dir erwarten und erhoffen und erflehen, dass du gute Wege gehst. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Technik könntet ihr. Genau, super. Kennt jemand dieses Boot? Habe ich neulich gefunden. Ich dachte vielleicht irgendwo, es gehört einem von euch. Nicht? Okay, alles klar. Nein, Quatsch. Wenn du schon mal in Israel warst, dann hast du es vielleicht gesehen. Es wurde 1968 im See Genezareth entdeckt und anschließend von Wissenschaftlern untersucht. Und die haben herausgefunden, dass es sehr wahrscheinlich 2000 Jahre alt ist. Also es kommt direkt aus der Zeit von Jesus und daher hat es den Spitznamen das Jesusboot. Also wenn ihr mal irgendwann nichts zu tun habt und am See Genezareth chillt, sucht mal das Museum, das gibt's da irgendwo, könnt ihr euch live anschauen. Als Jesus am Ufer des Sees vor vielen Leuten von Gott erzählt hat, da hat er auf solch einem Boot gestanden. Mit solch einem Boot sind seine Schüler nachts über das Wasser gedüst und haben Fische gefangen. Und diese Fische haben sie dann tagsüber verkauft und damit ihre Familien versorgt. Die Fischer, die Freunde von Jesus, waren nicht besonders reich, aber das, was sie gefangen haben, das reichte. Solch ein Boot war ihre Einnahmensquelle. Und dann taucht eines Tages Jesus auf und fordert sie heraus und sagt: Lasst eure Netze liegen, lasst eure Boote liegen und lernt bei mir, wie man Gemeinde gründet. Und die haben das tatsächlich gemacht. Die haben der Familie Tschüss gesagt und sind abgezogen mit Jesus, nicht nur eine Woche oder zwei, sondern 3 Jahre lang. Da kommt ein Unbekannter und erzählt ein bisschen was und dann heilt er noch nebenbei ein paar Leute und die lassen alles stehen und liegen und rennen hinterher. Das würde mir nicht passieren. Oder vielleicht doch? Was müsste passieren? Welches Angebot müsstest du bekommen, dass du deine Sicherheiten aufgibst und nochmal komplett neu anfängst? Oder ist dir das vielleicht schon mal passiert? Du hast jetzt 1 Minute Zeit, dich zu deinem Nachbarn zu beugen, zu drehen und mal ganz kurz über diese Frage euch auszutauschen. Was müsste passieren, dass du deine Sicherheiten aufgibst, um nochmal komplett neu anzufangen? Oder vielleicht ist es dir schon mal passiert und du kannst ganz kurz davon erzählen. Jeder hat 30 Sekunden. Los geht's. Ihr könnt euch auch zu dritt zusammentun. Ist auch okay. Okay, ich glaube, wir können uns die Predigt jetzt sparen. Ihr habt genug zu erzählen. Nein, wir machen trotzdem weiter. Wir haben ja als Familie 10 Jahre lang in der Lausitz gelebt, in Lauchhammer, auch westlich der A10. Dementsprechend hatten wir mit euch nicht so viel zu tun. Außer mit den Senftenbergern, genau. Aber es war cool, genau. Dort habe ich einen alten Gemeinschaftsprediger kennengelernt. Zu der Zeit war er dann auch schon berentet. Und der hat mir seine Geschichte erzählt. Und die ist lang und deswegen fasse ich die mal ganz kurz zusammen, einen Ausschnitt. Als junger Mann hat er im Tagebau gearbeitet und dabei richtig gut Geld verdient. Und irgendwann kam die Werksleitung auf ihn zu und hat ihm angeboten, ein Ingenieurstudium anzufangen. Und das war was Besonderes, weil er ein bekennender Christ war und auch in der Gemeinde unterwegs. Und dummerweise, herausfordernderweise, kam gleichzeitig die Anfrage, im Gemeinschaftsverband zu arbeiten und auf die Bibelschule zu gehen, mit dem Bruchteil der Bezahlung, die er vorher hatte. Und er hat kurz drüber nachgedacht, gebetet, sich mit seiner Frau ausgetauscht. Und dann hat er seinen Job an den Nagel gehängt und ist Prediger geworden. Was bringt Menschen dazu, einen gut bezahlten, sicheren, bequemen, respektierten Weg zu verlassen, weil sie davon überzeugt sind, dass Jesus sie zu einem Leben einlädt, das meistens sehr viel weniger gut bezahlt, sicher, bequem und respektiert ist? Sind diese Menschen einfach nur naiv? Oder sind sie einfach nur abenteuerlustig? Und ich denke, um sowas zu machen, braucht man das. Man braucht eine Portion Naivität und man braucht eine Portion Abenteuerlust. Aber ich glaube, weder bei den Jüngern noch bei diesem Mann waren das die Hauptgründe. Die mussten schließlich ihre Familien versorgen. Ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Wenn Menschen sich auf solch ein Abenteuer einlassen, muss das Angebot so gut sein, dass alles andere weniger wichtig wird. Ich sag's nochmal. Wenn Menschen sich auf solch ein Abenteuer einlassen, muss das Angebot so gut sein, dass alles andere weniger wichtig wird. Im Matthäusevangelium, im Neuen Testament, eine der Biografien von Jesus, da wird erzählt, wie Jesus seine Jünger, seine Schüler beruft. Und in dem Zusammenhang wird auch erzählt, was Jesus sonst noch so gemacht hat. Und also quasi, wie er seine Aufgabe, seinen Beruf, seine Berufung verstanden hat. Und dieser Bericht gibt uns einen Hinweis darauf, wieso seine Jünger gesagt haben, Alter, krass, ein besseres Angebot kriegen wir nicht. Ab hinterher. Und ich möchte uns vorlesen, Matthäus 4, die Verse 23 bis 25. Vielleicht gibt es das auch als Folie. Genau, super, könnt ihr mitlesen. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Er heilte jede Krankheit und jedes Leiden im Volk. Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle zu ihm, die irgendwelche Krankheiten oder Schmerzen hatten. Darunter waren Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte und Jesus heilte sie alle. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Die Menschen kamen aus Galiläa, dem Gebiet der 10 Städte, aus Jerusalem, aus Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan. Das, was Jesus tut, das, was Jesus seinen Schülern anbietet, was sie im Vorfeld auch schon ein bisschen beobachten konnten, das fassen die biblischen Schreiber mit dem Begriff gute Nachricht zusammen. Das ist die Übersetzung für das griechische Wort Euangelion. Wir kennen es unter Evangelium. Und Evangelium, gute Nachricht, hat im Verständnis der Menschen von damals 2 Bedeutungen, die wir brauchen, um Jesus zu verstehen. Die erste Bedeutung ist die Hoffnung der Juden auf ein Leben in Frieden und in Freiheit und Gerechtigkeit. Diese Hoffnung lebte von den Prophezeiungen eines alten Propheten, Der hieß Jesaja. Jesaja hatte viele hundert Jahre vor Jesus gelebt und er hatte davon gesprochen, dass Gott in der Zukunft auf die Erde kommt und die Herrschaft über Israel übernimmt. Dann wird er die Feinde zerstören, er wird Heilung bringen, er wird Recht durchsetzen und ein ewiges Reich des Friedens aufrichten. Und die Menschen sehnten sich danach. Die sehnten sich nach einem Leben in Sicherheit, in Perspektive, in klaren Regeln, an die man sich halten kann. Denn sie erlebten ganz andere Sachen. Die waren von den Römern besetzt und unter den Römern herrschte Willkür. Du wusstest nie, wo du dran bist. Und gute Nachricht bedeutete für die Juden damals endlich Frieden. Endlich in einem Land unter einem König leben, wo wir tatsächlich es schaffen, uns an die Gebote zu halten, die Gott uns gegeben hat, weil in dem Leben, in dem Alltag, in dem sie lebten, war das echt schwer. Es ist schwer, sich an Regeln, an Normen zu halten, wenn das Umfeld chaotisch ist. Das ist dir selber, das weißt du aus deinem eigenen Leben. Da wo das Umfeld chaotisch ist, da ist es schwierig, deine Werte durchzuziehen, weil du nur am Kämpfen bist. Das ist die erste Bedeutung, die Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit unter einem guten König. Und die zweite Evangelium von guter Nachricht prägten genau die Bösen, die Besetzer, die Römer. Die haben nämlich auch dieses Wort Evangelium gehabt, aber für sie hatte das die Bedeutung, das war die Nachricht, dass ein neuer Herrscher, ein Kaiser geboren und eingesetzt wurde. Evangelium war auch die Nachricht, wenn eine Schlacht gewonnen wurde. Das war Evangelium. Also, da hat jemand das Sagen übernommen. Ein starker, ein mächtiger. Und die Message ist, dem ordnest du dich besser unter. Ich weiß nicht genau, was in den Jüngern von Jesus abgegangen ist, als er sie aufforderte, mit sich zu gehen. Aber diejenigen, die die Geschichten, die Stories dann später aufgeschrieben haben, die haben diese beiden Bedeutungen von guter Nachricht, von Evangelium bei Jesus entdeckt. Die Art und Weise, wie er mit Gott geredet hat, über Gott geredet hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Sein Tod, seine Auferstehung, aber auch gleichzeitig seine Aufforderung, Gott mehr zu fürchten als Menschen. Das machte für sie Sinn, das passte zusammen. Heil und Frieden für Israel und gleichzeitig Herrschaftsanspruch. Im Studium hat mein Bibelkundelehrer das so formuliert: Gott bringt immer beides, Zuspruch und Anspruch. Ich sag's nochmal. Gott bringt immer beides, Zuspruch und Anspruch. Und interessant, das Erste, den Zuspruch, den höre ich gerne. Das Zweite, den Anspruch, nicht so gerne. Ich lasse mir gern zusprechen, wie sehr Gott mich liebt. Och, das tut gut, oder? Und es gibt noch mehr. Dass Gott sich über mich freut. Hey, Gott freut sich über dich. Das ist der Zuspruch an dich. Gott freut sich heute über dich. Er hat dich zur Freiheit berufen. Er hat vor, deine Seele zu heilen, deine Tränen zu trocknen. Er will deine Schuld vergeben. Er will deine Sünde ins äußerste Meer werfen. Hey, und wie schön ist es doch, wenn wir hören, dass wir bei Gott geborgen sind. Dass wir ihm alles sagen dürfen. Dass Gott schon jetzt eine Wohnung im Himmel für uns vorbereitet hat. Sind das nicht tolle Zusprüche, die uns dieses Evangelium schenkt? Aber dann gibt es auch den zweiten Teil, dass Gott nämlich auch einen Anspruch an mich hat und an dich. Dass all die angenehmen Dinge nur möglich sind, weil er der Boss ist, das klingt irgendwie nicht so gemütlich. Denn wenn ich das ernst nehme, dann akzeptiere ich ja gleichzeitig, dass ich es nicht nur mit einem Gott zu tun habe, der mir ein gutes Gefühl nach dem anderen verpasst, sondern ich habe es gleichermaßen mit einem Gott zu tun, der klare Ansagen macht. Mit einem Gott, der richtig und falsch erstaunlich gut auseinanderhalten kann. Mit einem Gott, der mich auffordert, allein ihm die Treue zu schwören. Mit einem Gott, der es sich erlaubt, mir einige Unannehmlichkeiten im Leben zuzumuten. Und zumindest das fühlt sich überhaupt nicht mehr entspannt an. Und trotzdem behaupten die Autoren der Bibel, genau das ist gute Nachricht. Zuspruch und Anspruch. Gott ist für dich da und er setzt alles in Bewegung, damit du von seiner Herrschaft profitierst. Es bedeutet aber auch, Gott ist der Bestimmer. Nicht ich und nicht du. Gott kennt die Zusammenhänge. Nicht ich, nicht du. Er macht die Ansagen. Nicht ich, nicht du. Das bringt uns in eine Position des Zuhörens. Wir dürfen ihm zuhören. Wir dürfen mitmachen und halten gleichzeitig die Provokation aus, dass wir sein Reich nicht machtpolitisch durchsetzen können. Das haben schon andere versucht. Das funktioniert nicht gut. Und ich finde, das ist doch mal gute Nachricht. Ich muss mich nicht über andere erheben. Ich muss nicht Richter spielen, weder über mich noch über andere. Ich darf mich darauf konzentrieren, dass Gottes Maßstäbe in meinem eigenen Leben Wirklichkeit werden. Und in meiner Ehe und in meiner Familie und in meiner Gemeinde und bei mir auf der Arbeit und in der Schule und in der Nachbarschaft. Weil ich Gott Gott sein lassen darf. Das ist Evangelium. Aber zurück zu den Schülern von Jesus. Die wussten mit Sicherheit nicht, was die nächsten Jahre auf sie zukommt, sonst wären sie diesen Weg höchstwahrscheinlich nicht gegangen. Wir wissen auch nicht, was in Zukunft auf uns zukommt. Wir wissen schon nicht, was morgen auf uns zukommt, außer diejenigen, die verraten haben, dass sie in den Urlaub fahren. Aber das ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was morgen auf euch zukommt. Aber die Schüler von Jesus haben erlebt, wie Gott mit und durch und manchmal auch ohne sie sein. Das muss ich nochmal. Aber sie haben erlebt, wie Gott mit und durch und manchmal auch ohne sie sein Reich baut. Das haben sie erlebt. Und sie haben erlebt, wie Menschen heil geworden sind. Und das hat sie motiviert. Und deswegen sind sie mit Jesus gegangen und deswegen haben sie Verantwortung übernommen. Und deswegen haben sie auch Leid auf sich genommen. Denn sie wussten, diese gute Nachricht ist es wert. Nah bei Jesus sein, mit ihm unterwegs, überall sein, wo er ist, das ist der beste Ort. Unter seinem Segen, in vollem Gehorsam. Und ich glaube, das ist die beste Nachricht. Das ist die beste Nachricht und die beste Reaktion darauf ist, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich will deinen Zuspruch und ich will deinen Anspruch ernst nehmen. Und dann sind wir auf einer Linie mit dem Evangelium. Amen.